Jeder, der mit Produktdaten umgeht, braucht so ein System.
Recharge. Aufladen und neu durchstarten. Ein Podcast von Medienreaktor.
Hallo und herzlich willkommen bei Recharge, dem Podcast für alle die, die nach der Krise wieder richtig durchstarten möchten. Hier sind wie gewohnt Flo und Andi und wir sprechen mit unseren Gästen über die Themen, auf die es dabei in Zukunft ankommen wird. Servus Flo.
Ja, hi Andi. Heute geht es um die Digitalisierung und das Management von Produktinformationen. Und darüber hinaus wollen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft vernetzter Daten wagen und uns einfach mal angucken, was sind da die Potenziale eigentlich. So, und jetzt feiern wir heute eine kleine Premiere. Und zwar haben wir zum ersten Mal zwei Gäste. Kannst du es glauben, Andi?
Ja, ich bin auch total gespannt. Ich freue mich sehr darauf.
Wir möchten einfach die Chance nutzen und wenn sich das Thema anbietet, das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Und das tun wir eben heute mit den zwei Gästen. Ja, und zunächst dürfen wir dann unseren heutigen Gast Nummer 1 begrüßen. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der MyView Systems GmbH. MyView entwickelt Plattformen zur Organisation von Produkt- und Unternehmensdaten und sorgt damit dafür, dass Unternehmen im Alltag einfach schneller an ihr eigenes Wissen herankommen. Die Grundlage für digitale Prozesse und am Ende Transformation. Herzlich willkommen, Dr. Christoph Brandt.
Ja, vielen, vielen Dank, Florian, für die Ankündigung und danke, dass ich heute mit dabei sein darf. Bin schon ganz gespannt.
Ja, Christoph, schön, dass du auch dabei bist. Wir kennen uns schon ein bisschen, weil wir mit MyView auch eine tolle Partnerschaft über die Jahre entwickelt haben. Und vor allem am besten kennt dich eigentlich unser zweiter Experte. Der kommt nämlich aus unseren eigenen Reihen, nämlich hier bei Medienreaktor. Wir arbeiten täglich digitale Strategien für Marken von morgen. Und ein wichtiger Baustein unserer Arbeit sind eben neue Vertriebsprozesse für unsere Kunden in Form von digitalen Produktkatalogen oder Online-Konfiguratoren. Und dafür arbeiten wir schon länger mit euch zusammen. Und wir freuen uns jetzt, unseren eigenen Geschäftsführer, Entwicklungsleiter und PIM-Experten, wenn ich sagen darf, begrüßen zu dürfen. Hi und herzlich willkommen, Daniel Kessler.
Ja, hi. Hallo. Hier ist der Daniel von Medienreaktor. Flo, du hast mich ja schon vorgestellt. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Ja, heute geht es ja um die Digitalisierung von Produktdaten. Was habt ihr eigentlich gegen Excel-Listen? Excel ist doch ein tolles Programm, oder Christoph?
Ja, Excel ist die Allzweckwaffe. Also Excel ist ja schon so lange am Markt, dass man sehr gar nicht glauben kann, dass es ein anderes Tool gibt, was es noch besser könnte. Aber Excel hat einen Nachteil. Excel ist einfach ein lokales Office System, mit dem der Einzelne arbeiten kann, aber mit dem kann keine Organisation Prozesse aufsetzen. Und insofern ist Excel eine schlechte Wahl, wenn man Produktdaten ins 21. Jahrhundert befördern will. Da muss man mit anderen Systemen arbeiten.
Womit muss ich dann arbeiten? Mit einem PIM-System, ne?
Mit einem PIM-System. Also vielleicht weiß von den Hörern nicht jeder, was PIM bedeutet. Also PIM steht für Product Information Management. Das sind Systeme, die spezialisiert sind darauf, Produktdaten zu organisieren.
Okay, und ab wann brauche ich jetzt so ein System? Brauche ich da jetzt irgendwie 1.000 Produkte, 10.000 Produkte oder ist das eine Investition, die sich generell lohnt?
Ja, eigentlich würde ich aus heutiger Sicht sagen, jeder, der mit Produktdaten umgeht, braucht so ein System. Ja. Es kommt gar nicht auf die Anzahl drauf an, sondern es geht eher darum, ein ganzheitliches Bild auf das Thema Produktinformation zu haben und es auch handhaben zu können. Und ganzheitlich heißt eigentlich, dass ich jedem Stakeholder, also Kunden, Lieferanten, interne Mitarbeiter, die Information möglichst effizient zur Verfügung stellen kann. Ja, und das geht schon bei einem Produkt los. Da geht es eigentlich um digitale Transformation im weiteren, größeren Kontext.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man dafür auch natürlich mit seinen Daten sehr sorgsam umgehen muss, dass die gut strukturiert sein müssen. Mal ganz praktisch gesehen, was sind denn die Vorteile, wenn ich sauber strukturierte Daten habe und ein gut gepflegtes PIM-System?
Ja, der Hauptvorteil ist, dass ich Transparenz habe. Also ich weiß, wo die Information herkommt. Ich habe die Information in der Regel nur einmal, das ist also immer das große Ziel, der Single Source of Truth, zu haben. Also ich kenne die eine Stelle, wo es herkommt, wo sich alles aggregiert. Und das macht natürlich Prozesse, die voll digital laufen, viel, viel effizienter und flexibler. Es macht es ja auch erst möglich, wenn ich Daten verteilt habe, dann ist immer unklar, ja, wer ändert sie denn jetzt und was haben wir denn für einen Stand und wo sind sie denn? Ja, und das alles führt ein PIM-System zusammen.
Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da jetzt daran arbeiten, die sind dann immer quasi alle auf dem gleichen Stand oder was haben die dann davon?
Ja, also einmal haben sie sozusagen die Garantie, dass sie verlässlich immer die gleiche Information bekommen und auch wissen, wer dafür verantwortlich ist. Und es gibt nicht so eine Blackbox, wo man sagt, naja, irgendjemand in der IT oder die Leute, die sich um Daten kümmern, die machen das schon, sondern es ist ganz klar, wer erzeugt die Daten und wie komme ich da dran.
Jetzt muss ich da natürlich auch erstmal die Daten dafür haben. Das heißt, es ist jetzt nicht damit getan, ich sage, okay, ich möchte gerne ein PIM-System und dann bin ich glücklich sozusagen, sondern bis ich da überhaupt so ein PIM-System bespielen kann, muss ja ein bisschen was passieren. Was ist denn auf dem Weg dorthin nötig?
Na, glaube ich, erstmal ist die Erkenntnis im Management notwendig, dass man praktisch in so ein Thema Digitalisierung einsteigt, und zwar konzeptionell. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, mit welchen Informationen muss ich eigentlich meinen Markt versorgen, mit welchen Informationen muss ich intern in der Organisation agieren, auch technisch gesehen, wie gehe ich damit um? Also es ist viel, viel konzeptionelle Arbeit und auch, wo stehe ich jetzt? Ja, also ein bisschen ist das so eine Art Grounding für viele Unternehmen, dass sie dann feststellen, das haben wir über Jahre das Thema irgendwie sehr pragmatisch gehandhabt und mit so einem Projekt fange ich an, wirklich Grundlagen zu legen, und zwar über die nächsten Jahre hinaus. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, ist strategisch aufzugleisen, ja, und auch entsprechende Management-Attention draufzusetzen.
Ich könnte mir vorstellen, dass man da in der täglichen Arbeit auch auf interessante Zustände bei Firmen trifft. Was erlebt man denn da so als Beispiel, wie die Daten zum Beispiel vorbereitet sind oder ob sie überhaupt vorbereitet sind?
Ja, das ist in der Tat so, dass der Kunde überschätzt sich in der Regel, weil er dem Thema eigentlich so die Aufmerksamkeit nie gegeben hat. Also Daten waren über lange Jahre immer so ein notwendiges Übel. Man musste es halt in Form von gedruckten Katalogen oder auch mal in einen E-Commerce-Shop reingeben. Das haben oft Agenturen auch gemacht, mit unterstützt oder verlängerte Werkbank. Und jetzt wird plötzlich das Thema Datum zum First Citizen. Und damit hat es höchste Priorität, dass die in der richtigen Qualität, im richtigen Zuschnitt, in der richtigen Struktur vorliegen. Und das muss erstmal gelernt sein. Und naja, und dann fängt man an und stellt fest, oh, das fällt nicht vom Himmel, das muss erarbeitet werden. Ja, also das, was da ist, ist oft nur ein Bruchteil von dem, was man braucht. Und da entsteht richtig Arbeit. Und das unterschätzen Kunden. Ja, und das macht Projekte in der Regel auch dann schwierig und mühsam und kleinteilig, aber ist absolut notwendig, weil ohne diese Datenqualität ist alles, was danach kommt, auch sehr schwierig. Also da hilft es immer ein bisschen, wenn man im Projekt den Kunden auch überzeugt und bestärkt, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Und diese strategische Arbeit, die da aufkommt, da unterstützt ihr dann den Kunden. Wie läuft da der Prozess ab? Kann man das beschreiben?
Das ist mal so, mal so. Also wir unterstützen natürlich unseren Kunden in dem Maße. Es gibt aber auch Beratungsunternehmen, die das machen oder die das vorbereiten und dann zu einer Systemauswahl dann führen. Es gibt auch so wie ihr Agenturen, die sagen, okay, wir haben auch ein Verständnis dafür, ne, und wir zum Beispiel mit einer Kanalauswahl wie Online-Shop oder Printkatalog wissen wir schon, was da vorzubereiten ist. Das ist also vielfältig, aber es reduziert sich immer auf den Berater, ja, der den Kunden an die Hand nimmt und sagt, okay, ich bringe euch mal bei, alleine zu laufen, und danach könnt ihr selbst. Ja. Das ist auch ein wesentliches Element. Ein PIM-System wird eingeführt über Jahre. Das heißt, es ist nicht so ein Projekt, was man mal macht und dann danach das nächste Projekt, sondern man führt wirklich Prozesse in Unternehmen ein, die über Jahre Bestand haben müssen. Und unser Ansatz ist immer, dass der Kunde muss alleine laufen können. Er muss also dieses ganze Thema selbst beherrschen können.
Jetzt möchte der Daniel was dazu sagen, habe ich gerade gesehen?
Es ist ja so, wir haben das ja auch bei unseren Kunden, dass die oft kein PIM-System erstmal haben, ne? Die also genau solche, ich meine, diese Einleitung mit dem Excel, das kommt ja sicher jetzt nicht aus dem Nichts, sondern das ist natürlich auch Realität, dass es genau das gibt. Dass man also Produkte irgendwo in Excel-Dateien, vielleicht auch tatsächlich in Layout-Dokumenten letztlich hat und die überhaupt erstmal konsolidieren muss. Und ich denke, was für uns, wenn wir zum Beispiel jetzt für einen Kunden ein E-Commerce-Projekt machen oder eine Website machen, wo all diese Produktdaten ja irgendwie reinkommen sollen, dann hat ja ein PIM-System auch, sage ich mal, den Hut auf, was jetzt dieses Thema Prozesssicherheit angeht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, ich würde das immer über Excel-Dateien machen. Das ist ja tendenziell, also das ist ja möglich vom Prinzip. Aber ich habe ja keine Prozesssicherheit. Aber wie soll das funktionieren, wenn sich Daten aktualisieren? Ne? In welchem Intervall mache ich das dann? Oder wer macht das? Und wie passiert das? Und das sind ja ganz, ganz viele Fragestellungen von Benutzerrechten bis zu dem Qualitätssicherung in dem Thema, bis zu dem, wie kann das überhaupt dann auch sauber eingelesen werden? Weil das sauber strukturiert ist. Und ich denke, das Thema Prozesssicherheit ist im PIM-Umfeld auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Jetzt so zum Thema Prozesssicherheit. Wenn wir uns jetzt den Prozess mal angucken, was hängt denn da alles dran? Daher PIM ist zum Beispiel ja ein System, eine Abkürzung, aber wenn ich jetzt an unsere Kunden denke, da gibt es ja auch sowas wie ERP, DAM, CMS, ja, also etc.
Zum einen tatsächlich eben einfach andere Systeme und zum anderen auch andere Prozesse oder damit verwandte Prozesse, sowas wie zum Beispiel ein Übersetzungsprozess. Wenn ich jetzt Produktdaten habe oder gewisse Marketingtexte da dran habe oder auch technische Beschreibungen dran habe, das muss ja auch immer sauber übersetzt werden und da muss ja auch die Qualität und die Vollständigkeit in allen Sprachen gewährleistet werden. Und das sind ja alles Prozesse, die ich, wenn ich jetzt kein Tool dafür habe wie ein PIM-System, die ich ja irgendwie händisch kontrollieren müsste, damit das funktioniert. Das macht ja auch einen sehr hohen Aufwand. Und natürlich ist die Hauptfrage immer, wo liegt dann die Wahrheit? Ja, in welchem System steckt denn dann eigentlich die Datenhoheit gewissermaßen über die Produktdaten? Und das ist ja alles der Ansatz von dem PIM. Und ich meine, was du jetzt schon erwähnt hast, da kann Christoph sicherlich mehr noch dazu sagen, aber Systeme wie ein DAM-System. DAM-System heißt ja Digital Asset Management, also es geht um die Verwaltung von Bildern, von Dokumenten, Videos, ja, die dann mit einem PIM auch verbunden werden sehr oft, weil ich natürlich an einem Produkt auch diese ganzen Mediendaten mit dran knüpfen möchte. Also ich möchte ja sagen, okay, das ist jetzt halt das Produktbild, was für das Produkt steht. Ne? Und es gibt sicherlich auch Dokumente, die ich zum Beispiel runterladen kann. Aber das geht ja auch in alle Richtungen. Also das eine ist, sind natürlich gewisse Quellen von Informationen, zum Beispiel ein DAM-System, was ich damit verknüpfe. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch Ausgabekanäle, die sich auch, vielleicht kommen wir da jetzt auch noch dazu im Gespräch, die sich auch in Zukunft wandeln werden. Also zum Beispiel, dass ein Ausgabekanal jetzt nicht mehr vielleicht nur der Katalog oder die Website ist, sondern vielleicht auch irgendwie das Produkt selbst. Also das kennt man jetzt vielleicht mehr aus dem Automotive-Bereich, wo halt da auch gewisse Informationen bis ins Auto zum Beispiel gespielt werden, also ins Produkt rein. Und das sind ja alles irgendwo Anwendungsgebiete, die mit dem Thema PIM zu tun haben.
Also wenn ich das vielleicht ergänzen kann, dann Daniel, das ist natürlich absolut recht. Also wir differenzieren eigentlich immer zwischen dem Thema Daten, die in Vorsystemen liegen oder in spezialisierten Systemen wie MAM oder MRM-System oder CRM, also das sind eigentlich alle Systeme, die im Unternehmen in Einsatz kommen, werden am Produkt zusammengeführt. Und zwar nur die relevanten Daten, also nicht jetzt Dinge, die ich vielleicht für andere Prozesse brauche. Und das PIM-System garantiert sozusagen einmal, dass es verlässlich da ist, ja, und dass ich dann mit diesen Daten spielen kann. Also ich kann die anders verbinden, ich kann sie anders zuschneiden, ich kann sie genau für einen Kanal bereitstellen, und zwar in der Granularität, wie ich sie wirklich nur brauche. Ja, also ich schneide wirklich exakt die Daten zu, und diese Flexibilität bieten eben PIM-Systeme, ja, als einzige. Die anderen Systeme sind da nicht für gebaut worden. Das ist das, was PIM-Systeme sehr gut können. Und dann habe ich die Daten, ja, und die werden dann umgewandelt in spezielle Formate, in Portale eingespielt, ne, für Planung gebraucht. Also die Vielzahl der Prozesse ist enorm hoch und wird immer größer, weil man natürlich, je digitaler die Welt ist und je digitaler die Wirtschaftsprozesse laufen, umso mehr Datenströme benötigen Informationen, ja, und immer wieder neu zugeschnitten. Das ist also nach in die Zukunft gedacht ein Riesenthema. Ja, und da bin ich noch nicht bei so Themen wie KI. Ja, also alles, was so in die Zukunft gedacht noch kommt, ganz, ganz viele Themen basieren alle darauf, was ein PIM-System mehr oder weniger an Qualität ausspucken kann. Ja. Und deswegen sind wir so zentral in dieser, in diesem Thema Digitalisierung, natürlich speziell auf das Produkt zugeschnitten, ja. Aber wir aggregieren ganz, ganz viele Informationen außenrum.
Ja, das war schon ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Da würden wir gerne später nochmal drauf zurückkommen, Christoph. Mhm. Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir die Produktdaten so ein bisschen beleuchtet und was gute Produktdaten ausmacht und wie man es integrieren kann. Euer Produkt dazu heißt X-Media. Das ist das PIM-System. Mhm. Aber ihr habt ja auch noch XOM. Das ist eine API-First-Plattform zur Bereitstellung strukturierter Daten, wenn ich das richtig gelesen habe. Was bedeutet das? Ist das eine Datenschicht, die die Systeme verbindet oder wie kann man das beschreiben? Wie funktioniert das?
Ja, das ist in der Tat so. Also wir haben das Thema angefangen zu entwickeln, weil wir gesagt haben, also PIM-Systeme sind sozusagen erschaffen Content. Ja? Ja, das sind quasi die CMS-Systeme für Produktdaten so. Und PIM-Systeme sind aber nicht dafür gebaut worden, Applikationen zu entwickeln oder Daten bereitzustellen in einer hohen Geschwindigkeit oder in Kombination mit ganz anderen Daten. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, dafür braucht es sozusagen eine eigene Schicht im Unternehmen, ja, die sich nicht ständig verändert, wo ich sozusagen redaktionelle Stände speichern kann. Ja, die immer wieder von Dritten konsumiert werden können. Ja, und dafür brauchst du andere Technologien. Also das ist einmal das Thema Bereitstellung. Und da wir nicht über IoT-Daten sprechen oder also Messdaten, sondern über feingranular strukturierte Daten, sagen wir halt Bereitstellung strukturierter Daten. Also das sind oft hierarchisch vernetzte Daten, Graphen am Ende des Tages. Ja. Und das Produkt XOM basiert auch auf einer Graph-Datenbank, ja, und API First bedeutet, ich kann mich integrieren in jegliches technisches System, was vorstellbar ist. Das ist also sozusagen der Stand der Technik, wie man heute Systeme aufbaut, um durchgehend digitale Prozesse technisch umsetzen zu können. Ja. Also das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist eben, ich nenne es immer das Spielen mit Daten. Also Daten zu haben, ist ja erstmal immer so ein bisschen eine dröge Vorstellung für viele Leute. Ja, Daten, das machen da die Techies. Aber am Ende des Tages, alle Apps der Welt und alles, was so cool und toll aussieht da draußen im Internet, ne, basiert eben auf dem Umgang mit Daten. Das sind Anwendungen. Ja, und da wird es aus meiner Sicht spannend. Also diese Anwendung muss auch jemand programmieren und die werden immer dynamischer, die reagieren auf Nutzer, die reagieren auf Informationen, die im Kontext der Benutzung eintreten und eben auch auf die zugeschnittenen Produktdaten. Und dafür ist es auch gebaut, ne? Nämlich die Anwendung zu entwickeln, die App zu entwickeln. Ja. Und was das alles sein kann, da wage ich gar nicht so wirklich eine Prognose zu geben, weil da gibt es ganz viel. Also heute ist es so, wir machen so typischerweise CPQ-Anwendungen, also das bedeutet Configure Price Quote, also Angebotskonfiguration. Immer dann wichtig, wenn es darum geht, wenn ein Standardprodukt, wenn ich jetzt nicht ein T-Shirt habe oder ein Turnschuh, der hochstandardisiert ist, sondern eine Anlage, dann muss der Kunde seine speziellen Bedürfnisse irgendwie über eine Software eingeben können und die Software rechnet dann einen Preis aus, ja, oder generiert ein Angebotsdokument. Klassischer Anwendungsfall und wird auch immer mehr genutzt, weil die Individualisierung von Produkten hat eine hohe Bedeutung, ja, auch in der Wettbewerbsdifferenzierung, aber auch im Kundennutzen. Und das ist so der erste Schritt, wo es darum geht, mit Produktdaten zu spielen. Und die nächsten Schritte kommen dann. Ja.
Ich denke, die Anwendung ist trotzdem spannend, ne, um das Thema irgendwie konkret in den Kopf zu bringen. Daniel, hast du vielleicht ein Beispiel, wo wir jetzt gerade mit den Daten konkret spielen, Stichwort Konfiguratoren?
Ja, also was wir jetzt bisher zum Beispiel machen auf der XOM-Plattform ist, also zum einen natürlich, für uns ist es eine super gute Datenquelle, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist eine REST-API, wir können sehr gut auf diese Daten zugreifen, wir können damit arbeiten und wir können so zum Beispiel ein CMS mit den Daten aus dem PIM verbinden. So, das ist so mal ein ganz einfaches Beispiel. Sicherlich moderneres Beispiel sozusagen wäre, dass man Produktkonfiguratoren damit bauen kann. Das haben wir oder machen wir auch gerade in einem Projekt mit Christoph zusammen, dass wir aus Produktdaten, aber eben auch verknüpft mit gewissen, einer gewissen Logik, mit gewissen Regeln, halt dynamische Anwendungen bauen. Zum Beispiel, um in dem Fall jetzt Leuchten zu konfigurieren, ein Leuchtenprodukt. Das können aber auch andere Produkte sein. Und der Punkt ist das, wenn man so Thema Digitalisierung oder wenn man es in den größeren Kontext nochmal sieht, was ist Digitalisierung, ne, was bedeutet das, was ist die Disruption auch oft. Das sind ja immer, so sagen, wenn man sich die Felder anschaut, das sind so ein paar Bereiche, die da immer wieder vorkommen. Also das eine ist, dass man das Produkt als Service sieht. Ja, das andere ist, dass das Produkt connected wird, ja, oder smart wird in irgendeiner Form. Anderes Thema ist, dass die Daten selbst das Produkt werden, ja, zum Beispiel. Und überall da spielen ja diese Daten so eine Riesenrolle. Customizing. Customizing ist natürlich auch ein ganz großer Faktor in der Digitalisierung. Da zum Beispiel das Thema Konfiguratoren. Und all das hängt halt sehr, sehr stark oder ist ja getrieben von Produktdaten. Deswegen messen wir dem ja auch eine hohe, ja, einen hohen Stellenwert an. Ne? Ja. Ich denke, ja, Christoph, ja.
Ja, ich hätte es nur ergänzt, dass wir, also heute machen wir das für Produktdaten. Ne? Wir sehen aber jetzt schon, dass wir eigentlich ähnliche Fragestellungen auch bei anderen Daten haben. Ne? Und das wächst zusammen. Ja? Also, wir verwalten jetzt schon Informationen in dieser Datenschicht, die keine Produktdaten sind, aber aus rein technischer Sicht ähnlich gehandhabt werden können. Ja, ich will mal sagen, Texte zum Beispiel. Ich habe so eine Kategorisierung von Informationen, habe ich also so reine Produktdatum. Ich habe, aber es gibt auch so Textinformationen im Unternehmen, die immer wieder verwendet werden. Ja, es gibt das Thema Bilder, was du schon gesagt hast, aber es gibt auch andere Themen, die immer wieder von gleichen Anwendungsfällen genutzt werden, ja, und die brauche ich, um Anwendungen zu bauen. Ja, und das entwickelt sich weiter. Da geht es dann Richtung Multi-Domain-Management. Das ist also so die nächste Stufe der PIM-Systeme, die sich dann nicht nur um Produkte kümmern, sondern um ganz andere Business-Objekte, die auch gebraucht werden. Ja.
Vielleicht unter dem Mantel auch nochmal, es entwickelt sich ja auch so neben dem PIM-Begriff dieser PXM, oder dieser Product Experience Management-Begriff. Ich denke, da geht es auch viel mehr darum, wie auch ein Nutzer oder ein Kunde am Ende damit letztlich in Kontakt kommt.
Genau. Ja. Da geht es darum, dass ich zum Beispiel auch die Erfahrung des Kunden mit einfließen lasse. Also dass ich zum Beispiel messe, was macht der und auf der Basis wiederum andere Informationen aussteuere. Ne? Also diese Dynamik entsteht dadurch. Also gibt es viele, viele Aspekte und das ist ein weites Feld. Ne? Da muss man sich als Kunde auch erstmal orientieren und sagen, was ist unser Ziel, wo wollen wir da hin? Und muss die Grundlagen dafür legen.
Da sind wir eigentlich an einem guten Punkt, weil es ging jetzt viel so, ja, was sind die Potenziale, was ist technisch möglich, wie vernetzt man die Sachen, aber am Ende als jemand im Unternehmen oder im Management geht es mir eigentlich darum, was habe ich am Ende davon? Also welchen strategischen Vorteil verschafft es mir, wenn ich da gut aufgestellt bin?
Ja, ich sehe es aus meiner Sicht so, dass der klassische PIM-Kunde in den letzten 10, 15 Jahren war so der Hersteller technischer Produkte, auch Retailer, also Händler, aber ist immer ein bisschen auch technisch getrieben, vor allem die exportiert haben. Mittlerweile ist aber so, dass der Softwareanteil innerhalb der Produkte immer größer geworden ist. Und selbst Software wird jetzt zum Bestandteil des Produkts oder ist das Produkt. Ja, man sieht es ja bei den Automobilherstellern, ne, wo jetzt die Features im Automobil vielleicht wichtiger sind, also die Software-Features, als der Motor, um es mal zu überspitzt zu sagen. Und das sieht man in allen Industrien. Ja. Also die Anteile der Software innerhalb der physischen Produkte steigt. Und die Steuerung dieser ganzen Prozesse, ja, was ist eine Software? Das ist dann wahrscheinlich auch eine App, die ich mitliefere zum Produkt, mit der ich sogar Umsatz generieren kann, weil ich vielleicht nachverkaufen kann und so weiter. Und diese Vision zu entwickeln. Ja, also wie kann ich Produkte in Zukunft ganz anders definieren und auch verkaufen und mit Mehrwert bestücken. Ja, das ist das große visionäre Thema, was man als Firma, als Geschäftsführung entwickeln muss, ja, um zukünftig auch wettbewerbsfähig zu sein.
Es gibt ja auch dieses Zitat, ich weiß jetzt aber nicht, von wem es ist. Every company will be a software company. So ungefähr. Weil einfach Software überall so einen starken Einzug hat. Und eben nochmal aus diesem jetzt aus dem Bereich disruptiver Geschäftsmodelle, ja, ist natürlich sehr stark einfach das Thema Daten als Geschäftsmodell. Und ich denke, gerade das, diese Daten, ich meine, das eine ist natürlich IoT, also dass zum Beispiel Produkte irgendwie sich verbinden können, dass sie vielleicht zum Beispiel sowas wie Predictive Maintenance, also dass sie zum Beispiel Daten austauschen, wann sie gewartet werden müssen oder sowas, dass man sozusagen schon im Vorfeld weiß, wann ein Produkt möglicherweise ausfällt. Das sind ja alles so Sachen, aber dazu sind ja all diese Daten nötig und sicherlich machen nicht alle diese Daten jetzt im PIM am Ende Sinn, aber sind dann doch trotzdem mit den Produkten verknüpft. Und ich glaube, das setzt ja auch XOM an, dass man sagt, gut, das ist halt eine Datenschicht, die halt auch mit PIM spricht, aber die spricht auch mit anderen Systemen. Und ich habe halt eine Plattform, wo jegliche Software oder jegliche Anwendung halt mit kommunizieren kann, um an solche Daten zu kommen, ja, und damit vielleicht was anderes zu machen, ja, zum genau. Beispiel ein Geschäftsmodell. Ja. Ja.
Jetzt, wenn man diese Datenvernetzung weiterdenkt, also gerade jetzt in der aktuellen Zeit, jetzt haben wir IoT zum Beispiel angesprochen, noch als weiteres Beispiel, aber aktuell merken wir ja, dass wenig Daten vernetzt sind, Beispiel Impfkampagne, Beispiel Kontaktverfolgung, Ärzte, Versicherungen. Gibt es da Einsatzbereiche oder Technikpotenziale, die man mit einem PIM-System entfalten kann, oder ist das zu weit gedacht?
Ja, also für die Anwendungsfälle, die du jetzt genannt hast, ist das natürlich noch weit gedacht, weil die gesamte Denke da noch anders ist, aber aus der Basis heraus, aus der Technik heraus, soll ich sagen, wie bringe ich Informationen zusammen und wie bilde ich Informationen ab, ist das schon möglich und auch denkbar, ja. Das ist immer die Frage, BIM-Systeme sind ja Standardprodukte, ja. Also die wurden sozusagen, die kann ich kaufen, installieren, dann laufen die. Das, was du ansprichst, sind ja größere Projektvorhaben, wo man sich erstmal zusammenfinden muss und vielleicht einen Standard über das Datenformat entwickeln muss oder über eine Technik, die man nutzt. Ja. Aber die Prinzipien sind immer ähnlich und das merken wir zum Beispiel bei dem Thema Graph-Datenbank, ja, die wir auch als Grundlage nutzen. Fast jedes technische Problem, was sich strukturieren lässt, lässt sich in Form eines Graphen abbilden. Und damit kann ich es auch in einer Graph-Datenbank irgendwie modellieren. Und damit bin ich schon bei dem Thema strukturierte Daten. Und so geht dann dieser Weg nach vorne. Ja. Und dann habe ich das vielleicht in einer API verfügbar und dann kann ich es auch in eine App reinliefern. Also das geht schon in die Richtung, ja, und da haben die PIM-Hersteller natürlich den Vorteil, dass es, also wir ja auch seit 20 Jahren über das Thema, wie handhabe ich denn diese Art von Information, einen ganz guten Vorteil haben. Es löst nicht jedes Problem, ist auch klar, aber bei vielen dieser Form von strukturierenden Fragestellungen haben PIM-Systeme eigentlich einen ganz guten Ansatz.
Okay, aber das ist also jetzt in der aktuellen Situation quasi, ist da die Technik anscheinend noch nicht so weit oder vielleicht auch die Infrastruktur noch nicht? Wo hakt es da?
Das hakt daran, dass natürlich die Denke noch nicht so weit ist. Ne? Also man muss ja schon sehr, sehr viel Grundlagen legen, damit man die Informationen zusammen hat. Da muss harmonisiert werden. Und je mehr Parteien in so einem Szenario beteiligt sind, umso mehr wird diskutiert und gesprochen und geredet und muss entschieden werden. Da geht ganz, ganz viel Zeit flöten bei. In kleinen Organisationen geht es sehr schnell und je größer die Organisation wird, je mehr Stakeholder, umso schleppender wird der Prozess. Und ein PIM-System kann eben diese Diskussion nicht abkürzen, es kann nur sozusagen die Grundlage legen, um dann ein Konzept in Technik zu gießen. Ja. Und daran hängt es eigentlich.
Ja, ich glaube, wenn man solche Sachen anspricht, dann kommen ja immer so, das ist ja so ein deutsches Phänomen, kommen ja immer so Datenschutzbedenken. Ich glaube, das haben wir jetzt im PIM-Umfeld erstmal nicht, weil da geht es jetzt nicht um personenbezogene Daten primär, sondern erstmal um Produktdaten. Aber klar, wenn man sowas ausweitet, dann ist man ja plötzlich im Bereich von persönlichen Daten. Ich möchte vielleicht ganz kurz was zu dem Thema Graph-Datenbanken sagen, weil vielleicht nicht, trotzdem nicht jeder jetzt was damit anfangen kann. Worum es dabei geht. Ich meine, am besten erklären kannst du das sicher du, Christoph, aber ich sag mal aus unserer Sicht, es geht darum, dass man eine Datenbank nicht wie eine klassische Datenbank, die letztlich eigentlich so ein bisschen ist wie Excel, wenn man so will, die hat quasi Tabellen und Zeilen und speichert da drin Informationen in einer gewissen Struktur, dass bei einer Graph-Datenbank der Fokus auf die Verbindungen zwischen Daten liegt. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal sowas wie Facebook vorstellt, ein soziales Netzwerk, es lebt ja von den Verbindungen, von Freundschaften zum Beispiel. Und da ist so eine Graph-Datenbank würde quasi primär diese Beziehungen speichern, also die Verbindungen zwischen den Personen speichern und damit auch auswertbar und auslesbar machen und das halt sehr, sehr schnell im Gegensatz zu einer relationalen Datenbank. Und deswegen auch hier, weil, denke ich, im Bereich PIM und Produktdaten, dieses Beziehungswissen zwischen Produkten, Produkte zu anderen Domänen möglicherweise so wichtig ist, geht es halt immer mehr um diese Graphen.
Das heißt, wenn wir es jetzt wieder auf die aktuelle Situation jetzt übertragen, weil ja da die Frage vom Andi war, also diese Datenschichten, die Systeme vernetzen und die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Elementen speichern, die haben schon das Potenzial, dass man damit auch Kontakte verfolgen könnte, dass man auch die Daten von der Verwaltung mit den Daten von Ärzten und so weiter zusammenbringen könnten. Also technisch ist das alles möglich. Wir sind technisch wahrscheinlich nicht so weit und natürlich ist das Thema Datenschutz da ein Riesenthema. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Also genau genommen sowas wie die Corona-App. Genau da geht es ja auch darum. Es geht um das Thema Kontakte eigentlich. Das ist natürlich mal prinzipiell gut geeignet für sowas wie eine Graph-Datenbank. Wobei es technisch in dem Fall ganz anders umgesetzt ist, weil diese Anonymisierung mit diesen Hashes und so weiter, die da stattfindet, das würde wahrscheinlich sich mit einer Graph-Datenbank am Ende aus Datenschutzgründen vielleicht nicht vertragen. Aber vom Prinzip her würde das gehen.
Aber es ist am Ende, das ist dann halt Technologie und die bewegt sich schnell. Ja, also Technologie bewegt sich deutlich schneller, als der Mensch mit seinen Konzepten hinterherkommt und dann am Ende eine Organisation dem folgen kann. Also das muss man einfach so sehen. Die Organisation ist viel, viel, viel langsamer. Und wenn man mit einem Projekt in einer Technologie startet, kann man sicher sein, wenn man fertig ist, gibt es schon zwei neue Technologien, die man auch hätte gerne einsetzen wollen. Man kann es also nicht an den Technologien festmachen. Also wichtig ist, dass man überhaupt startet und ein Konzept mit dieser Denke entwickelt. Und dann entsteht sozusagen was Neues und erst in diesem ersten Schritt entsteht auch wieder Fantasie und Potenzial für den nächsten Schritt. Man kann das nicht vordenken. Man muss es einfach machen, um auch zu lernen und zu sehen, wo will man hin und was ist dann möglich. Ja.
Das ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich weiß, dass ihr auch auf dem Gebiet der Forschung tätig seid. Also ihr forscht mit der Uni Paderborn und dem Fraunhofer-Institut gemeinsam an diesen Themen. Wie verzahnt seid ihr da mit MyView in der Forschung?
Ja, wir haben ja eine lange Historie mit der Universität Paderborn. Also wir kommen alle aus der Führungsschicht kommen. Von daher, also ich habe selbst dort promoviert, sehr gute Kontakte in den Lehrstuhl und auch in das Fraunhofer-Institut. Es gibt dort einen Spitzenplatz da, ITS-OBL. Also ITS-OBL steht für intelligente technische Systeme Ostwestfalen-Lippe. Das ist also einer der großen Spitzencluster in Deutschland, deckt den ganzen ostwestfälischen Bereich ab mit über 200 Forschungsinstituten und Industrieteilnehmern. Und da entstehen ganz viele innovative technische Projekte, an denen wir partizipieren können, in dem Sinne, dass wir es halt mitbekommen und teilhaben und auch selbst in Projekten unterwegs sind. Also ganz spannendes Thema, ist also wirklich eine tolle Sache. Ja. Und der Kern dieser Arbeit ist jetzt natürlich noch Zukunft für die Praxis. Aber das wird kommen und da geht es um KI, es gibt einen KI-Marktplatz zum Beispiel. Es geht um digitale Plattformen, Plattformökonomie, es geht um Systems Engineering oder Arbeit 4.0 nennt sich das, also wie Arbeit der Mensch in dieser transformierten Welt, ne, wo nur noch alles digital ist, wie wird dann gearbeitet. Also da wird ein ganz großer Bogen gespannt. Viele, viele tolle Menschen und mit ganz tollen Ideen unterwegs und da sind wir also wirklich stolz, auch teilhaben zu können.
Und diese Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, oder diese Forschungsthemen, das findet ihr jetzt erstmal so im Dialog zwischen euch und den Unis statt. Wie bringt ihr diese Themen dann zum Unternehmen oder gibt es da keinen Austausch?
Doch, der Austausch ist schon organisiert, also in diesen Forschungsprojekten, wo wir dann auch teilnehmen, es sind immer Unternehmen beteiligt. Also es ist nicht so ein Elfenbein-Projekt, was da entsteht, sondern es ist immer ganz wichtig, auch für die Forschungsträger, dass der Praxisbezug gewahrt bleibt und es mindestens einen gibt, der sagt, okay, ich will das mit einem in der Praxis umsetzen. Ja. Mhm. Das heißt, es ist keine Grundlagenforschung, sondern angewandte Forschung, die dann auch wirklich Ergebnisse sichtbar macht. Ganz wesentlicher Aspekt. Auch für uns, wir sind ja auch nicht als Forschungsinstitut dort beteiligt, sondern als Unternehmen, die sagen wir mal, die nächste Stufe unserer Produkte oder die nächste Prozesskette oder den nächsten Use Case im Rahmen eines Forschungsprojektes haben wir ausprobiert. Ja.
Jetzt mal von der Forschung wieder zurück in die harte Praxis. Mal ganz konkret, ihr habt selbst gesagt, Digitalisierung geht nicht von heute auf morgen und auch nicht irgendwie in allen Bereichen gleichzeitig. So, ich will jetzt starten. Was mache ich als erstes?
Na, als erstes muss erstmal das Problem so scharf umrissen werden, dass ich lösen will. Ja? Ich glaube, man muss es konkreter fragen, wenn ich jetzt heute sage, okay, ich muss täglich aktuelle Informationen in drei verschiedenen Online-Shops einspielen. Ein ganz praktisches Beispiel. Heute schicken wir auf den FTP-Server Excel-Listen rum. Ja? Und wir wissen gar nicht genau, kommen die auch wirklich an oder was haben die für einen Stand. Und dann ruft noch der Vertrieb an und sagt, wir brauchen noch irgendwie eine dritte Sprache. Also diese Gemengelage, ne? Da würde man sagen, okay, man konsolidiert dieses Thema, dieses einen Kanals, ja, und sagt, was brauchen wir da für Informationen? Haben wir die verlässlich? Ist die denn vollständig? Ne? Kriegen wir sozusagen alles zusammen? Ja, das ist das Thema Prozesssicherheit, so dass wir vollautomatisch das machen können. Also das Ziel ist dann zu sagen, das ist ein No-Brainer. Das ist einfach im Hintergrund. Das läuft immer. Ja. Und dafür muss ich natürlich analysieren, sagen, was braucht's? Was muss da rein? Was ist da dran gut? Was könnte man vielleicht sogar noch optimieren oder noch besser machen? Und das sind dann technische Konzepte, die erstellt werden. Und dann fängt man an zu suchen, haben wir denn Informationen? Und wenn nicht, wo kommt die her? Und wer erfasst die? Ja.
Das heißt, also ich greife mir einen konkreten Bereich raus und in dem etabliere ich dann so ein System und, genau. Und gucke mir die Daten an. Das setzt das voraus, was du vorhin schon gesagt hattest, nämlich die Bereitschaft oder das ist die Bereitschaft des Managements, dass überhaupt das Ding, das erkannt wird, ne, und noch vorangetrieben hat. Ich wollte noch auf einen anderen Punkt, da steckt ja jede Menge Arbeit drin auf verschiedenen Ebenen. Wie kann ich denn da meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren? Also das wirbelt ja auch einiges im Unternehmen auf. Ich sage jetzt mal, Daniel, du bist auch immer sehr nah an den Leuten dran. Halt, was ist denn da das Zielbild? Also wie halte ich da die Leute bei Stange, die das dann alles umpflegen und sozusagen den Prozess begleiten?
Ja, ich kann es jetzt mal so wie ich es jetzt erstmal wahrnehme oder wie wir das also von Kunden kennen, das ist ja nicht so, dass da die Mitarbeiterinnen da Däumchen drehen, sondern die sind ja meistens mehr als ausgelastet und haben ja all diese Problemstellungen, die jetzt Christopher genannt hat, die sind ja konkret da. Ja? Das heißt, der Schmerz ist ja gewissermaßen schon da. Und die Motivation ist natürlich, dass diese Sachen automatisch laufen und sie das nicht mehr tun müssen und Zeit haben für wesentlichere Aufgaben. Also das ist schon eine Motivation, die Mitarbeiter meistens ja schon haben.
Ja, kann ich bestätigen. Also es entlastet den Mitarbeiter, weil es sein Arbeitsalltag, also kein Mensch hat ja Spaß an stupider Arbeit, die repetitiv immer wieder neu gemacht wird und vielleicht regelmäßig alle zwei Wochen wieder neu. Das heißt, diese Entlastung findet statt, ja. Die Qualität wird besser. Dadurch ist insgesamt, also die ganze Psychologie, wie gehe ich mit dem Thema um, entlastet also den Einzelnen. Und man kann natürlich mit der gleichen Mannschaft mehr erreichen. Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also man kriegt einfach viel mehr hin, wenn man diesen Schritt mal geht. Aber den Schritt zu gehen, der kostet Energie. Ja, und da kommt nämlich das Management wieder ins Spiel. Das bedeutet halt, dass ich ein Projektteam auch mal freistellen muss für eine gewisse Zeit, dass sie effektiv in so ein Projekt reinarbeiten können, weil das, was wir als Hersteller zum Beispiel nicht können, ist das interne Wissen um die Produkte, ja, Fehler zu erkennen oder Inkonsistenzen oder Dinge, die über Jahre vielleicht nie gemacht wurden, also die Keller im Leichen rausholen. Das müssen die Mitarbeiter des Kunden machen und dafür braucht es eben auch Zeit. Und diese Zeitscheibe muss man hingeben.
Jetzt haben wir vorhin schon mal das Thema künstliche Intelligenz angeschnitten. Das ist ja ein Zukunftsthema nach wie vor. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, wie geht's da weiter mit diesem Thema? Jetzt auch vielleicht in Bezug auf das Thema künstliche Intelligenz. Was wird es da möglicherweise noch so an interessanten Produkten geben in dem Bereich?
Ja, aus unserer Sicht ist ganz klar Content-Erstellung, vollautomatische Content-Erstellung, also Texte, die geschrieben werden, die nicht mehr händisch geschrieben werden. Übersetzung ist eigentlich ja schon mittlerweile, ich sag mal, quasi Standard, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon stark etabliert, dass Texte so gut automatisch übersetzt werden. Aber sie neu zu schreiben ist natürlich noch eine andere Kategorie, aber da glaube ich, wird's hingehen. Und dadurch kann ich natürlich auch wieder viel, viel mehr erreichen mit weniger Ressourcen, aber auch in einer höheren Qualität. Ich bin sehr viel schneller. Sehe ich also ein ganz großes Anwendungsfeld drin, dass das in die Systeme Einzug hält. Und auf der anderen Seite, bei den Anwendungen ist es natürlich so, ist die Intelligenz, wie gehe ich mit diesen Informationen um? Also, wie werte ich Beziehungswissen aus? Und schneide dann zum Beispiel Informationen vollautomatisch auf denjenigen zu, in dem Moment, der mit einer App interagiert oder mit einem System interagiert. Das wird der zweite Anwendungsfall sein, dass man dort Mechanismen entwickelt, ist ein bisschen diffuser aus meiner Sicht, weil natürlich dort muss man ein sehr, sehr klares Bild haben, welches Problem löst jetzt eine künstliche Intelligenz für den Endanwender oder für den User.
Ja, ich könnte mal rein aufs Produkt. Gibt es sicherlich auch noch Sachen, die natürlich Arbeit auch mit dem PIM-System möglicherweise künftig erleichtern werden. Also zum Beispiel insbesondere bei der Einführung eines PIM-Systems möglicherweise die Konsolidierung von Daten oder solche Sachen, die möglicherweise durch KI auch zum Teil vielleicht automatisch passieren können.
Ja, also Klassifizierung zum Beispiel, auch um so ein Use Case. Also Produkte werden in Standardklassifikationen einsortiert, damit sie auf Marktplätzen oder auch in differenten Prozessketten eingeliefert werden können, also vergleichbar werden. Und diese Klassifizierung ist bei einem großen Produktportfolio schon sehr aufwendig. Ja, und das kann auch ein Automat machen, weil er eben analysiert, welche Eigenschaften hat das Produkt. Ja, das wäre auch ein guter Anwendungsfall.
Ein weiterer Anwendungsfall könnte auch Suchmaschinenoptimierung sein. Habe ich irgendwo gelesen, dass da quasi die KI suchmaschinenoptimierte Texte schreibt, möglicherweise auch in mehreren Sprachen. Wie weit ist da der Stand? Gibt es da schon was bezüglich der Suchmaschine relevant wird?
Also die Frage muss ich an den Daniel weiterreichen. Da bin ich jetzt kein Fachmann drin.
Ja, es gibt natürlich so Ansätze, dass man natürlich durch die geeignete Kombination von Themen, von Produkten und so weiter möglicherweise gewissen Content, gewisserweise ausmultiplizieren kann. Die Suchmaschine ist aber ja auch, intelligent und erkennt natürlich auch gewisse Sachen. Da muss man also ein bisschen aufpassen. Aber es ist sicherlich ein Bereich, also gerade, wie der Christoph auch sagt, im Bereich der Content-Kreation, wo man sich künstliche Intelligenz sehr gut vorstellen kann, dass die zumindest Arbeit abnimmt. Das heißt ja nicht, dass dies 100% erledigt wird, aber dass es Arbeit abnimmt.
Ja. Mir fällt noch ein weiterer ein. Das ist die Qualitätssicherung. Also ein großes Thema, das habe ich jetzt erst in einem Bericht vom VDMA wieder gelesen, ist, dass alle diese Zukunftsthemen basieren auf der Annahme, dass die Information perfekt ist. Ja. Und die ist es aber nicht. Und deswegen wird das Thema Datenqualität, das wird das größte Thema sein, was es zu knacken gibt, um diese Prozesse, die auf Daten aufsetzen, auch wirklich, wirklich gut zu machen. Und die Datenqualität kann natürlich auch wiederum durch Technologie gestützte Systeme, also KI-Systeme, automatisch geprüft werden und auch korrigiert werden. Ne? Also das sind auch Anwendungsfälle, die ich mir gut vorstellen kann.
Gibt's für euch irgendwas, wo ihr sagt, jetzt persönlich in eurer täglichen Arbeit, das sind ja jetzt viele Themen, Vision, Forschung, die wir jetzt angerissen haben, oder vielleicht einmal nacheinander, Christoph und Daniel, die ihr euch jetzt für die nahe Zukunft bei dem Thema wünscht, was ihr jetzt vorantreiben möchtet oder was euch antreibt bei eurer Arbeit?
Ja, also wir entwickeln ja Produkte und deswegen haben wir auch Vorstellungen, wie die Produkte in der Zukunft aussehen werden. Wir haben derzeit drei große Themen bei uns. Also einmal haben wir das Thema, wie machen wir den Datenfluss innerhalb der Systeme noch effizienter. Da geht es darum, dass wir PIM-Systeme miteinander koppeln wollen, die dann sich synchronisieren können, dass wir unsere Datenschicht optimaler versorgen können. Das ist ein Thema, also mehr den Prozessgedanken, dann auch eben das Thema Datenqualität, was ich angesprochen habe. Und hinten raus ist es so, das ist mehr so mein Steckenpferd. Ich möchte sozusagen die Verwendung der Daten noch viel besser hinbekommen. Ja. Und da ist ein Thema wie GraphQL, also als API-Technologie, ein großes Thema, wo wir jetzt schon angefangen haben. Das erleichtert einfach die Arbeit, also eure Arbeit zum Beispiel, mit Daten umzugehen, die Daten zu verstehen und auch in Applikationen zu integrieren, wesentlich. GraphQL muss vielleicht Daniel ja gleich wieder erläutern, ist eine Technologie, die hat Facebook entwickelt, sehr, sehr populär geworden in den letzten Jahren, aber die erleichtert eben den Umgang mit Daten, weil ich die Daten genau so zuschneide, wie ich sie für den Anwendungsfall brauche. Also ich kann mit dem Entwickler praktisch 1:1 sprechen, das, was du brauchst, bekommst du auch. Und das ist eine spannende Sache. Das sind so für uns die nächsten 1-2 Jahre die Hauptthemen.
Ja, und wir kommen zu dem Thema eigentlich über unsere, ja, zum einen über unsere Digitalisierungsberatung und dass wir Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben. Und dann natürlich, da wir im Endeffekt ja Schnittstellenmenschen sind und für uns ja, sag ich mal, die Integration von Schnittstellen, von Datenbanken zwischen verschiedenen Systemen, das ist ja ein Digitalisierungsthema per se, dass wir uns tagtäglich damit beschäftigen, ist natürlich dann PIM für uns einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und was mich persönlich natürlich ein bisschen treibt oder was Freude bereitet, ist, dass wir halt vor 8 oder 9 Jahren letztlich gemeinsam eigentlich mit unserem ersten Kunden an dem Thema angefangen haben, damit in Berührung gekommen sind, damit sich auch diese Partnerschaft mit MyView entwickelt hat. Und wir so ja einfach auch, sage ich mal, mitgewachsen sind mit dem Thema. Und das hat viel Spaß gemacht und da hoffe ich, dass wir auch in Zukunft viel gemeinsam machen können.
Ja, Christoph, Daniel, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht.
Ich bedanke mich auch.
Ich denke, wir konnten ganz guten Einblick in das Thema PIM, aber auch über den Tellerrand, über das Thema hinaus, Vernetzung von Daten und die Potenziale, die da drin stecken, aber auch was im Unternehmen nötig sein muss, dass ich damit anfangen kann und dass es sich einfach auch lohnt, geben. Und ja, danke dafür.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer ein Vergnügen. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf den bekannten Kanälen abonniert und wir uns bald wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund.